Das Daily News Briefing von Artikli. Die Nachrichten des Tages kompakt auf den Punkt gebracht.
Guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Nachrichtenpodcast. Wir beginnen heute mit den aktuellen Entwicklungen aus Syrien, wo sich die Lage nach dem Sturz Assads weiter verändert.
Genau, das ist ein sehr dynamischer Prozess gerade. Die syrischen Regierungstruppen haben in den letzten Tagen einen bemerkenswerten Vormarsch hingelegt und dabei strategisch wichtige Gebiete im Norden und Osten des Landes übernommen.
Was genau ist da passiert?
Also, die kurdisch angeführten syrischen demokratischen Kräfte, die SDF, haben sich aus mehreren Gebieten zurückgezogen. Das ermöglichte es den Regierungstruppen, die nördliche Stadt Tabqa und den Euphrat-Staudamm einzunehmen. Das ist der größte Staudamm des Landes.
Das hat wirtschaftliche Bedeutung, oder?
Absolut. Die Regierungstruppen haben auch mehrere wichtige Ölfelder übernommen, darunter Al-Oma und Al-Tanak in der ostsyrischen Provinz der Al-Sur. Die Kontrolle über solche Infrastruktur bringt erhebliche politische und wirtschaftliche Vorteile mit sich.
Interessant ist aber, dass dieser Rückzug der SDF auf einem international vermittelten Abkommen basiert, richtig?
Das ist korrekt. SDF-Chef Maslum Abdi hatte am Freitag ein Abzugsabkommen angekündigt, um die Spannungen zu entschärfen. Er bezeichnete das als Geste des guten Willens und als Teil eines bereits im vergangenen Jahr geschlossenen Abkommens zur Integration der SDF in die Regierungstruppen.
Aber es läuft nicht ganz glatt, oder?
Nein, es gibt durchaus Spannungen. Die SDF werfen der Regierung vor, das Abkommen zu verletzen und in Gebiete vorzurücken, die nicht von der Vereinbarung erfasst seien. Südöstlich von Aleppo kam es bereits zu Gefechten zwischen beiden Seiten.
Wie reagiert denn die internationale Gemeinschaft darauf?
Das US-Regionalkommando CENTCOM hat die syrischen Regierungstruppen aufgefordert, offensive Einsätze in den Gebieten zwischen Aleppo und Tabqa zu stoppen. Die USA sind ja wichtige Verbündete der SDF im Kampf gegen den IS.
Das führt uns auch zur Situation hier in Deutschland. Wie entwickelt sich denn die Lage der syrischen Staatsbürger bei uns?
Das ist eine bemerkenswerte Entwicklung. Ende November 2025 lebten 940.401 Menschen mit syrischer Staatsangehörigkeit in Deutschland. Das ist ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr, allerdings hauptsächlich durch Einbürgerungen.
Also nicht durch Rückkehr nach Syrien?
Genau. Mehr als die Hälfte, also 512.348 syrische Staatsbürger, verfügten über einen Schutzstatus. Syrien gehört zu den Hauptherkunftsländern von Menschen, die in Deutschland eingebürgert wurden.
Wie sieht es denn mit der freiwilligen Ausreise aus?
Die Zahlen sind relativ niedrig. Mit staatlicher Unterstützung reisten 2507 Menschen aus Syrien bis Ende November freiwillig aus. Außenminister Johann Wadephul hatte bereits im Oktober angezweifelt, dass eine freiwillige Rückkehr in großer Zahl möglich sei, da viele Orte zerstört sind.
Was ist mit den politischen Diskussionen um Abschiebungen?
Die CSU fordert eine Abschiebeoffensive für 2026 auch nach Syrien. Seit Dezember wurden bereits 3 Straftäter per Linienflug nach Syrien abgeschoben. Am Dienstag ist ein Gespräch zwischen Bundesinnenminister Alexander Dobrindt und dem syrischen Außenminister geplant.
Wie beurteilt denn die Bundesregierung die aktuelle Lage in Syrien?
Die Regierung beschreibt die Lage als weiterhin volatil. Fast 70% der Bevölkerung seien auf humanitäre Hilfe angewiesen. Die neue Regierung stehe vor der Aufgabe, das Land zu einen und Sicherheit für alle Einwohner zu gewährleisten.
Es gibt auch kontroverse Diskussionen um den Besuch des syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Sharaa in Berlin, richtig?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Während ein Teil der Menschen mit syrischen Wurzeln den Besuch begrüßt, gibt es deutliche Kritik von Kurden und Jesiden. Sie sehen ihre Sicherheitsinteressen nicht gewährleistet.
Was fordern denn die Parteien in diesem Zusammenhang? Die Grünen und die Linke setzen sich für ein Bleiberecht für Jesiden ein. Clara Bünger von der Linksfraktion kritisiert mögliche Abschiebungen von Genozidüberlebenden als verantwortungslos und empörend. Wechseln wir zum Wirtschaftsteil. Da gibt es interessante Aussagen vom Karlspreisträger Mario Draghi.
Richtig. Armin Laschet, der Vorsitzende des Karlspreis-Direktoriums, hat Draghi als großen Europäer gewürdigt, der 2012 fast im Alleingang den Euro gerettet habe.
Du meinst seine berühmte Whatever it takes-Aussage?
Genau die. Laschet sagt, dieses Motto gelte heute mehr denn je. Mit seinem aktuellen Report zur Wettbewerbsfähigkeit Europas habe Draghi genau die Handlungsempfehlung vorgelegt, die Europa jetzt benötige.
Was bedeutet das konkret für die EU? Laschet fordert, dass Whatever it takes jetzt ein Leitmotto für die EU-Kommission werden sollte. Die Botschaft laute: Überwindet das Klein-Klein und setzt um, was Draghi in seinem Bericht zur Stärkung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit gefordert hat. Gibt es auch Aussagen zu den USA unter Trump? Ja, Laschet weist darauf hin, dass es historisch falsch sei, wenn Trump sage, die EU sei gegründet worden, um Amerika zu schädigen. Das europäische Einigungswerk sei ohne den Marshallplan und die US-Unterstützung gar nicht möglich gewesen. Wie soll Europa darauf reagieren? Laschets Einschätzung ist, dass Trump vor allem Stärke wahrnehme. Deshalb müsse Europa wirtschaftlich so stark sein, dass es sich nichts diktieren lassen müsse. Kommen wir zum Sport. Da war ja Rückrundenauftakt in der Bundesliga.
Genau, und Borussia Dortmund hat dramatisch gegen St. Pauli gewonnen. 3:2 in letzter Sekunde durch einen Elfmeter von Emre Can.
Das war wohl knapper als erwartet?
Definitiv. Der BVB führte bereits 2:0, dann kam St. Pauli zurück und glich sogar aus. Julian Brandt hatte erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit die Führung erzielt, Karim Adeyemi erhöhte nach der Pause.
Und St. Pauli kämpfte sich zurück?
Ja, James Sands erzielte den Anschlusstreffer, Ricky Jade Jones glich sogar aus. Erst der späte Elfmeter entschied das Spiel für Dortmund.
Was bedeutet das für die Tabelle? Dortmund verkürzte den Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München auf 8 Punkte, vor dem Spitzenspiel der Bayern heute Abend gegen Leipzig. Gab es noch andere bemerkenswerte Ergebnisse? Hoffenheim setzte seinen Positivtrend fort mit einem 1:0 gegen Bayer Leverkusen und rückte zunächst auf Platz 3 vor. Wouter Börger erzielte das entscheidende Tor per Freistoß. Wie sieht es im Abstiegskampf aus? Der erste FC Köln feierte einen wichtigen 2:1-Sieg gegen Mainz, den ersten Sieg nach 8 Spielen. Ragnar Ache erzielte sowohl den Ausgleich als auch den Siegtreffer. Mainz rutschte dadurch auf den letzten Platz ab.
Weitere Ergebnisse: Wolfsburg und Heidenheim trennten sich 1:1. Hamburg und Mönchengladbach spielten torlos unentschieden.
Das waren die wichtigsten Nachrichten des Tages. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Das war das Daily News Briefing von Articly. Die Inhalte dieses Podcasts basieren auf gut recherchierten Nachrichtenmeldungen von Top-Journalisten. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz bereiten wir den Podcast auf und bringen ihn durch synthetische Stimmen zum Leben.
Es können daher inhaltliche, sprachliche oder technische Fehler auftreten. Articly übernimmt keine Haftung für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität.
Danke für den Innovationsgeist und das Verständnis. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen.